Jetzt weiter im Lukasevangelium, da haben wir ja eigentlich die Predigtreihe oder so, wollen ja eigentlich komplett durch das Lukasevangelium so einen Zusammenhang mal durch, und das ist im Zusammenhang immer relativ, weil A von Woche zu Woche ja immer schon viel in Vergessenheit gerät, und ich habe mal so überlegt, also von den ersten Kapiteln so richtig genau habe ich das auch nicht mehr im Kopf, was da war, aber war ja auch immer wieder unterbrochen durch verschiedene Themen. Und heute ist eben der erste Abschnitt aus Lukas 12, Predigttext. Und das lese ich einfach vor, Lukas 12, Abvers 1 bis 12. Unterdessen war eine Menschenmenge von Tausenden zusammengekommen, sodass sie einander auf die Füße traten. Da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Es ist aber nichts verborgen, was nicht offenbar wird, oder geheim, was man nicht wissen wird. Darum, was ihr in der Finsternis gesagt habt, das wird man im Licht hören. Und was ihr ins Ohr geredet habt in den Kammern, das wird man auf den Dächern predigen. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Verkauft man nicht 5 Sperlinge für 2 Groschen? Dennoch ist vor Gott nicht einer von ihnen vergessen. Aber auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage euch aber, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn redet, dem wird es vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden. Wenn sie euch aber in die Synagogen und vor die Obrigkeiten und vor die Mächtigen führen werden, dann sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr antworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Soweit Bibeltext. Die letzte Predigt über Lukas, da war der Martin hier, und da ging es eben in Kapitel 11 um diese Auseinandersetzung vom Herrn Jesus mit den Pharisäern. Und hier jetzt in diesem Kapitel, das Kapitel 12, ist das erste Wort: unterdessen war eine Menschenmenge von Tausenden zusammengekommen. Unterdessen, also in einer Zeit, als das da passiert war vorher, nämlich dieses Gespräch zwischen den Pharisäern und dem Herrn Jesus. In Kapitel 11 ist es von Vers 14 bis Vers 54, also 41 Verse lang. Und das ist die Konfrontation Pharisäer und der Herr Jesus, wie er sie auch letztendlich ganz klar darauf anspricht, auf ihre Heuchelei, auf ihren Lebenswandel. Und da steht schon in dem Kapitel 11, Vers 29, da steht schon, die Leute aber drängten herzu. Also das war schon so eine Streitgesprächsstimmung, so ein bisschen was ein Reizthema oder Klima und so eine spannende Situation, wo vielleicht was zu eskalieren drohte. Und da war das genauso damals, so wie es heute auch ist, immer wenn es irgendwo was zu entdecken gibt, wo vielleicht mal ein Knoten platzt oder wo vielleicht mal irgendwie richtig was los ist, da kommen die Leute hin. Da war das auch so. Hier, da stand Vers 29, die Leute aber drängten herzu, die wollten es wissen, die wollten dabei sein. Und die hatten damals kein Internet, kein Facebook und Twitter, keine sozialen Netzwerke, aber die waren gut informiert und schnell da. Und jetzt ist das hier die Situation in Kapitel 12, Vers 1, da ist eine Menschenmenge dann zusammengekommen von Tausenden. und die traten sich gegenseitig auf die Füße. Also da war es eng, die wollten alle dicht dabei sein. Und da war es letztendlich auch so eine aufgeheizte Stimmung. Und jetzt kommt quasi wie so ein Einschub in diese Situation, diese 12 Verse, letztendlich ganz was anderes. Da steht in Vers 1, in dieser Situation, da fing er an und sagte zuerst zu seinen Jüngern. Und das ist eigentlich was, was mich in der Vorbereitung am meisten berührt hat, dieser kleine Begriff zuerst oder diese Situation einfach. Der Herr Jesus hatte eine Konfrontation mit den Gesetzesgelehrten, mit den Pharisäern, mit den Hochangesehenen der Gesellschaft und hat richtig deutlich Klartext gesprochen und sie entlarvt und ihnen ins Gesicht gesagt, was sie für ein falsches Verhalten haben. Und da kommen jetzt jede Menge Leute und immer mehr, die lauern, die jagen, die suchen nach irgendwas, was sie gegen ihn finden können. Und es wird eng und es ist irgendwo richtig so eine aufgereizte Stimmung. Und in dieser Situation steht, der Herr Jesus fängt an und zuerst redet er zu seinen Jüngern. Und das ist was ganz Besonderes. Egal wie die Umstände sind, egal was letztendlich los ist, auch was auf den Herrn Jesus einstürmt, er nimmt sich Zeit. Zuerst zu seinen Jüngern und sagt in dem Vers 5 ja auch, nennt er sie dann, oder Vers 4, meine Freunde. Seine Freunde, seine Jünger sind ihm so wichtig und das ist für ihn ganz egal, was drumherum ist. Zuallererst geht es um sie. Und das ist irgendwo auch ein unheimlicher Trost für uns. Egal, was alles passiert, egal, wie das Weltgeschehen ist, egal, was sonst noch alles los ist, der Herr Jesus, der kümmert sich zuerst um seine Kinder, um seine Jünger, um uns als seine Nachfolger. Und das ist etwas Wunderbares, dass ja, es einfach nichts gibt, was ihm wichtiger ist. Und das ist sehr, sehr besonders. Aber noch was anderes ist mir dabei aufgefallen, dass letztendlich das auch ein ganz wunderbares Vorbild ist. Und ich habe so gedacht in meinem Leben, ja, wenn es so mit Situationen gibt, wo vielleicht mehrere was von mir wollen oder wenn ich vielleicht mitkriege, dass Leute mich nicht so mögen und vielleicht auch ein bisschen kritisch zuhören, was sagt der so? Gibt es vielleicht irgendwas, wo man einen Fehler entdecken kann? Oder irgendwas, wo man mal vielleicht mal so richtig reingrätschen kann, dann bin ich nicht wirklich entspannt. Oder auch in der Praxis, wenn das Wartezimmer voll ist, viele Leute da sind, immer voller, immer mehr, innerlich werde ich unruhiger und habe wenig Zeit. Oder auch oft dann das Gefühl, ich kann jetzt gar nicht in der Situation mehr Ruhe nehmen. Aber nicht nur arbeitsmäßig, auch privat, wenn man überlegt, was man alles um die Ohren hat, auch wie es einfach aktuell so ist. Wir kriegen Mails, wir kriegen Chats und Posts und was es auch alles gibt in den sozialen Netzwerken, Informationen ohne Ende und auch natürlich ganz, ganz schnelllebige Sachen. Und oft empfinde ich auch einen inneren Druck, aber es gibt immer wieder auch mal Notwendigkeit für Zeiten der Ruhe, entschleunigen, mal die Sachen beiseite legen. Und da ist der Herr Jesus einfach ein wunderbares Vorbild, dass er dieses alles mal ausblendet. Ich weiß, dass man manchmal nicht zur Ruhe kommen kann. Ich weiß, dass Dinge auch erledigt werden müssen, dass man nicht immer einfach sagen kann, das ist jetzt mal egal, jetzt nehme ich mir einfach mal in Ruhe Zeit. Das funktioniert nicht immer so. Aber ich will neu motiviert sein, auch dadurch letztendlich in dem Alltag zwischendrin mal drüber nachzudenken und vielleicht auch da Wege zu finden, mal Ruhe zu haben für meine Freunde, für meinen Nächsten, wer es auch sein mag, dass man da nicht immer so mithetzt und durchrast und sich von diesem Strudel gefangen lässt. Jetzt aber zu dem, was der Herr Jesus da sagt. Das ist nämlich einfach ein Abschnitt, der wirklich total Mut macht und sehr ermutigt und sehr viel Fürsorge und Trost ausspricht. Erstmal eine Warnung an seine Jünger. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, der Heuchelei ist. Nebenbei bemerkt dazu, im Matthäus, wo das ja auch beschrieben ist, wo er sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, da merkt man, dass die Jünger auch so richtig schöne Normalos sind wie wir und gar nicht irgendwie immer so geistlich und so alles verstehen, denn sie haben da tatsächlich gedacht, meint der jetzt irgendwie, wir sollen von denen kein Brot nehmen oder was? Was ist das mit dem Sauerteig? Ist es irgendwie was Schlechtes, was die da zu essen oder weil wir kein Brot haben oder was? Aber der Herr Jesus meint natürlich nicht den Sauerteig für das, als Brot, sondern er meint wirklich die Heuchelei. Er meint diesen Gedanken, dass wenn ein bisschen Sauerteig eben Teig irgendwann ganz durchsäuert, wenn man anfängt einmal mit einer Lüge, dann geht es vorwärts, dann kommen immer mehr dazu. Dann ist es so, dass man ein Lügengebilde braucht, um irgendwann die Lüge, die man ja hatte, nicht aufdecken zu lassen. Und so wird es immer schlimmer. Und so war es eben letztendlich auch bei den Pharisäern. Und davor warnt der Herr Jesus. Andererseits ist es aber ein schöner Trost und Zuspruch, Vers 2 und 3, es ist nichts verborgen, was nicht offen wird, nichts geheim, was man nicht wissen wird. Es wird wirklich alles rauskommen und es wird wirklich alles in der Wahrheit gesehen werden. Und das ist auch was, wenn man vielleicht manchmal irgendwo ja denkt, ah, das ist jetzt wieder falsch verstanden worden oder da bin ich jetzt irgendwie missverstanden worden. Es ist letztendlich alles, was mal geredet wurde, alles, was irgendwo vielleicht auch für manche verdeckt war, wird gesehen werden und sieht Gott sowieso schon jetzt. Eine Besonderheit letztendlich in dem Vers 3 zum Beispiel, da steht, darum, was ihr in der Finsternis gesagt habt, das wird man im Licht hören. Da habe ich zunächst gedacht, okay, Finsternis und Licht, gut, man sagt etwas im Dunkeln und dann wird man es im Licht hören. Was ist da für ein Unterschied? Eigentlich ist es doch egal, wenn man es im Finsternis hört, dann, ob es jetzt hell oder dunkel ist, macht ja eigentlich keinen Unterschied, wenn es ums Hören geht. Aber da ist eben auch klar, dass es da nicht um die Helligkeit geht, wie viel Lumen da ist, sondern es geht darum, was ihr in Finsternis, in schlechten Gedanken oder in Sünde oder auch eben in schlechter Umgebung und mit schlechtem Einfluss gesagt habt, wird man im Licht hören, wird man in der Wahrheit hören, wird man von der Seite beleuchtet hören, wenn es die Wahrheit ans Licht bringt. Und insofern natürlich einerseits Gewissheit und Trost, andererseits aber auch eine Warnung für uns, wie wir unser Leben gestalten. Und der Herr Jesus hat das hier seinen Jüngern gesagt, einfach auch mutmachend, um als Gegengewicht gegen diese Heuchelei zu leben. Weil er sagt dann in Vers 4, ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Das heißt Menschen, andere, so wie die Pharisäer. Und sie hatten das Problem, sie waren jetzt gesandt von dem Herrn Jesus, in die Welt zu gehen, letztendlich auch davon zu reden und waren eben da immer wieder auch in der Versuchung oder letztendlich auch in der Gefahr, genauso zu heucheln, weil es unangenehm war, weil es nicht so passt und da sich anzupassen an die Umgebung. Und der Herr Jesus macht ihnen Mut und sagt, ihr werdet vielleicht angefeindet, es gibt vielleicht Stress und auch irgendwo Unbequemheit, aber ihr sollt nicht anfangen, nur damit es für euch leichter ist oder damit irgendwie jemand euch besser zuhört, anzufangen, Geschichten zu erzählen, die nicht wahr sind. Oder etwas vorzuspielen, was nicht in eurem Herzen so stimmt, was ihr nicht wirklich lebt. Und das ist ja letztendlich auch wieder dieser Trost und Zuspruch, denn es ist letztendlich sehr begrenzt, was Menschen mir tun können. Sehr begrenzt, was letztendlich andere Menschen einen Einfluss auf mich haben. Natürlich ist es so, dass eine ganze Menge passieren kann. Ja, man kann mir alles Mögliche wegnehmen, man kann mich irgendwie bis hin dazu, dass man mich umbringen kann. Aber hier steht, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. das bezieht sich nur auf das Leben hier, bezieht sich nur auf das, was äußerlich passieren kann. Und der Herr Jesus, ja, der sagt, das ist nicht das Problem. Davor müsst ihr keine Angst haben. Und das ist auch letztendlich eine Menschenfurcht, die ist völlig unnötig. Trotzdem weiß der Herr Jesus, dass wir das haben. Und in Johannes 16, Vers 33, da steht, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das ist eben so, wir müssen uns nicht irgendwie einbilden oder einreden, ach na ja, ich habe ja auch keine Angst vor Menschen oder Menschenfurcht gibt es bei mir nicht. Doch, das gibt es auch bei mir, das gibt es auch bei dir ganz sicher. Aber der Herr Jesus spricht uns zu, ihr habt Angst, ja, ich weiß das, aber ich habe die Welt überwunden. Und andererseits sagt er hier, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, denn das ist alles, was sie können. Danach ist nichts mehr möglich. Also, Furcht vor Menschen, nein, aber Furcht vor was anderem. Und das haben wir in Vers 5 gelesen. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Gottesfurcht, Furcht vor Gott, vor dem, der mehr kann, als nur jemanden umzubringen, den Leib zu töten. Und das ist letztendlich, ja, was auch für uns immer noch Thema ist, was uns auch weiter beschäftigen sollte. Und manchmal habe ich den Eindruck, wenn man so Gott kennenlernt und mit dem Herrn Jesus sein Leben lebt, geht es mir zumindest manchmal so, dass man ein bisschen von dieser Furcht verliert. Und das ist im Alten Testament noch viel intensiver gewesen, diese Darstellung, dass man Furcht haben soll vor dem Gott. Im Neuen Testament kommt es auch vor. Man soll gottesfürchtig sein, ehrfürchtig vor Gott. Das ist ganz klar. Aber wenn ich so in meinem Leben immer mit Gott gehe und merke, er ist mir immer vertrauter, was ja gut ist, und er ist mein, ja, einfach mein Freund und Helfer, dann merke ich bei mir selber, dass es manchmal fast so ein bisschen so wie so ein kumpelhaftes Verhältnis, so wir sind ja mehr oder weniger auf einer Wellenlänge, auf einer Höhe und so du und du, dass das sich einschleicht, dass man wirklich vergisst oder auch irgendwo ein bisschen diesen Unterschied nicht mehr wahrnimmt, dass der große Schöpfergott der ist, der einem zur Seite steht. Und damit will ich nicht sagen, dass es nicht gut ist, Vertrauen aufzubauen und auch entspannt und wirklich ja ganz eng wie ein Freund mit Gott umzugehen. Aber diese verschiedenen Seiten, vielleicht so in drei Stufen, in Vers 4 steht, keine Furcht vor denen, also vor irgendwelchen Menschen. Das sollen wir nicht haben. Aber in Vers 5, fürchtet euch aber vor dem, also vor dem Gott. Das sollen wir schon haben. Aber dann steht, in Vers 7, darum fürchtet euch nicht. Also doch nicht. Also was jetzt? Sollen wir uns fürchten oder nicht? Und ich denke, also Menschenfurcht sollen wir sicher nicht haben. Gottesfurcht sollen wir haben, auf jeden Fall. Aber, so wie es in 1. Johannes 4, Vers 18 steht, da steht, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollendete Liebe treibt die Furcht aus. Es gibt also eine Möglichkeit, wirklich furchtlos zu leben. Aber das bedeutet nicht, dass wir damit Gott nicht mehr ehrfürchtig entgegentreten. Wir sollen vor Gott keine Angst haben, aber wir sollen ihn achten. Wir sollen mit Respekt ihm begegnen, ihm als dem Schöpfer und als dem, der alles in der Hand hat. Und deswegen dürfen wir uns auch davon Mut zusprechen lassen, dass wir uns gar nicht fürchten müssen, auch nicht vor Gott. aber eben in der richtigen Art und Weise ihm begegnen. Und dass das notwendig ist oder dass das letztendlich auch immer wieder dazu aufgerufen wird, habe ich mir mehrere Stellen aufgeschrieben, nur zum Beispiel aus Sprüche 1, Vers 7, da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Oder in Hiob 28, Vers 28 steht, seht, die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Also es sind klare Aufrufe, wirklich Gott zu fürchten. Und deswegen will ich das auch auf keinen Fall jetzt irgendwie aushebeln oder da was gegen sagen. Nur nochmal, es gibt viele Stellen, wo der Herr Jesus uns zuspricht, dass wir uns überhaupt nicht fürchten müssen und dass wir wirklich furchtlos leben können und dürfen, aber eben in Ehrfurcht und Respekt Gott gegenüber. Jetzt will ich kurz noch auf diesen etwas schwierigen Teil eingehen mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist. Das ist ja so eine Stelle, wo man manchmal drüber stolpert oder wo man denkt, wie soll man das verstehen? In Vers 10. Und wer ein Wort gegen den Menschensohn redet, dem wird es vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht vergeben werden. Gibt es also jetzt irgendwelche Sünden, die nicht vergeben werden? Natürlich nicht. Jede Sünde, egal wie schlimm sie ist, kann vergeben werden. Aber hier ist etwas gemeint, ja, was einfach einen Geist meint, eine Stimmung oder ein Lebens, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, eine Ausdrucksweise von meinem ganzen Inneren und Leben, was sich komplett gegen Gott stellt, nämlich gegen den Heiligen Geist und auch ihn komplett ablehnt, obwohl ich ihn kenne. Das heißt, wenn also jemand Gott noch nicht kennt und sich über Gott lustig macht oder ihn sogar verfolgt, klassisches und großes Beispiel, der Saulus wird zum Paulus und er hat Christen verfolgt und er hat letztendlich dann eine Begegnung gehabt mit Gott und wurde zu seinem Jünger. Und da hat sich das komplett gewandelt und dann hat er sich auch von seiner Einstellung verändert. Aber wenn er dann gesagt hätte, nein, das will ich nicht und hätte weitergemacht, dann wäre es letztendlich zu einer Sünde geworden gegen den Heiligen Geist. Und dann wäre es auch so gewesen, weil er sich bewusst dagegen entscheidet, dass es nicht mehr vergeben werden kann. Und das ist damit gemeint. Wenn jemand also gegen den Heiligen Geist lästert, dann ist das jemand, der ganz genau weiß, wer Gott ist, der ganz genau weiß, mit wem er es zu tun hat und der ganz genau weiß, was da abläuft, aber ganz bewusst sagt, das will ich nicht. Und das war bei den Pharisäern der Fall. Die Pharisäer haben gemeint, das so behauptet, dieser Jesus ist ja der, der die Dämonen austreibt durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Die wussten ganz genau, dass das nicht stimmt. Sie wussten ganz genau, dass sie ihn eigentlich anerkennen müssen, aber sie wollten nicht. Und das ist dieses gegen den Heiligen Geist lästern. Sich bewusst dagegen stellen, obwohl man es besser weiß. Und nur tröstlich für alle, die jetzt vielleicht da denken, hoffentlich habe ich so eine Sünde noch nie begangen oder wie komme ich dahin? Tröstlich wollte ich einfach nur ein Zitat bringen von dem William MacDonald, der dazu schreibt, die bloße Tatsache, dass sich ein Mensch Sorgen macht, dass er vielleicht diese Sünde begangen haben könnte, ist schon ein Beweis dafür, dass er sie nicht begangen hat. Will sagen, letztendlich, wenn ich da wirklich Sorge habe, kann ich auch gegen den Heiligen Geist lästern, mir wird es nicht vergeben. Es wird nie einen Christen geben, der wiedergeboren ist, der das will. Und deswegen ist es schon ausgeschlossen, dass ein Christ sowas überhaupt tut. Und deswegen können wir sicher sein, dass wir da nicht irgendwo Gefahr laufen, in diesem Bereich unterwegs zu sein. Nur wenn wir eben die Entscheidung für Gott nicht treffen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, merken, er spricht mich an und es rührt mein Herz an, aber ich lehne es doch ab. Dann kann es so sein, wie in manchen Situationen in der Bibel, auch beim Pharao es damals war, dass er sein Herz selber verstockt hat, dass er das Volk nicht ziehen lassen wollte und dass es irgendwann dazu kommt, dass Gott sein Herz verstockt. Und dann gibt es keinen Weg zurück. Aber das nur am Rand. Jetzt, so wie der Herr Jesus hier eben mit seinen Jüngern redet und in Kapitel 12 am Anfang eben dieses zuerst seine Jünger und er so besonders sich Zeit nimmt für sie und diese 12 Verse wirklich so ganz speziell nochmal auf sie eingeht, so sieht man letztendlich in diesen Versen auch eine ganzheitliche Ermutigung oder Unterstützung Gottes in der Dreieinigkeit, wenn man so will. Und zwar sieht man, dass Gott auf seine Boten aufpasst. In Vers 7 haben wir gelesen, aber auch die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Gott hat die Haare gezählt. Und nicht nur gezählt, er hat sie nummeriert. So ist die eigentliche Bedeutung von diesem Vers. Das heißt, deine Haare sind nummeriert. Und ja, letztendlich so wichtig bist du Gott und so passt Gott auch auf dich auf. Viel mehr als Sperlinge. Und Gott ist der, der seine Boten beschützt. Gott ist der als Vater, der aufpasst und der auch auf dein Leben aufpasst, der in deinem Leben dabei ist und der dich nicht vergisst. Dann der Sohn, der Menschensohn, der Herr Jesus, der sagt von sich, Vers 8, ich sage euch aber, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Also der Vater kümmert sich, der Sohn bekennt, wenn wir uns zu ihm bekennen, bekennt er uns vor den Engeln Gottes. Also auch der Sohn bekennt uns. Und das Dritte, in Vers 11 und 12, oder Vers 12, denn der Heilige Geist wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Auch der Heilige Geist wird wirken, wird lehren, wird bei uns sein. Also letztendlich eine Dreieinigkeit, wie es nochmal speziell auch so ausgeführt ist, dass das so, wie es schon immer war, so wie es am Anfang war, als Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Als Gott in dieser Dreieinigkeit, in dieser Einheit so ist es auch hier und so ist es immer, dass Gott als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist bei uns ist und uns einfach begleiten will in unserem Leben und sich kümmert und für uns da ist. Und das ist einfach ein unheimlicher Schatz, das zu wissen und was ganz Besonderes, dass wir so unterwegs sein dürfen. Letztendlich als mutmachender Abschnitt, Lukas 12, Vers 1 bis 12, eine kleine Zeitlupe, wenn man so will, in dem Geschehen, was da drumherum war, in dieser Situation, wo der Herr Jesus bedrängt wird, wo es hitzig ist, wo es losgeht, da nimmt er sich Zeit für seine Jünger und erklärt ihnen, ja, wie es wirklich ist, wie sie beschützt sind von dem Vater, von dem Sohn, von dem Heiligen Geist, wie sie furchtlos sein können Menschen gegenüber, weil sie einfach keine Angst haben müssen vor Menschen, denn sie stehen auf der Seite des Siegers. Wenn sie Gott fürchten und auf ihn achten, müssen sie sich vor Menschen nicht fürchten. Gibt es viele Verse dazu, die das bezeugen. Der Psalm, der David hat das im Psalm ausgedrückt. Psalm 56, Vers 5. Auf Gott will ich vertrauen und mich nicht fürchten. Was sollen mir Menschen tun? Oder in Psalm 118. In der Angst rief ich den Herrn an und der Herr erhörte mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Also eine unglaubliche, besondere Zuwendung Gottes, die wir erleben und die wir jetzt auch mit in die neue Woche nehmen können. Gott passt auf dich auf, er kennt die Anzahl deiner Haare. Und er wird dich, der Herr Jesus wird dich im Himmel vor den Engeln Gottes bekennen, weil du dich zu ihm stellst. Und der Heilige Geist, der wird dich lehren, was du tun sollst, was du sagen sollst. Und das ist natürlich kein Argument für Faulheit, ja, dass man sagt, na gut, der Heilige Geist wird es schon richten. Sondern, ja, das ist einfach ein Trost und ein Zuspruch, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, dann ist der Heilige Geist da, der hilft. Amen.